lauft doch mal über den Dom oder verbringt noch mal einen Tag in einer deutschen Autobahnraststätte eurer Wahl. Und was euch da begegnet, da kann ich gar nicht, wenn ich das so beschreiben würde, da würde mir, also es würde mir um die Ohren fliegen. Also wenn ich das in der, ich bemühe mich ja gar nicht, ich bemühe mich ja immer sozusagen Neutralität oder dass ich nicht, also ich bemühe mich ja extra nicht zu übertreiben.
Moin, moin, Hamburg!
Willkommen zu einer neuen Folge von Der Hamburger Inside, dem Podcast vom Magazin Der Hamburger. Ich freue mich, dass du uns Gehör schenkst. Du hast eine exzellente Entscheidung getroffen, denn das hier ist die Adresse für die Extraportion Hamburg-Liebe. Unser Hamburger-Team stellt euch die Leute vor, die wirklich etwas zu sagen haben. Gedruckt im Coffee-Table-Magazin-Format oder zum Hören als Podcast. Ich bin Regine Marxen und unser Gast in dieser Folge ist der Meister der Tristesse, Schriftsteller, Dramaturg, Schauspieler und Satiriker Heinz Strunk. Der heißt mit bürgerlichen Namen eigentlich Matthias Halfpape. Geboren 1962 in Bevensen, wuchs er in Hamburg-Harburg auf. Seine Mutter litt an einer schizoaffektiven Psychose. Er war 12 Jahre alt, als das diagnostiziert wurde. Später pflegte er sie bis zu ihrem Tod, 1998. Er selbst erlitt mit 18 Jahren eine Psychose, die ihn mit Angstzuständen und Depressionen lange begleitete. Bis in seine Mitzwanziger Jahre kam noch eine Akne obendrauf. Seine Musikkarriere, die er in den 80er, 90er Jahren startete, verlief schleppend. Er war unter anderem Teil der Michi Reinke Band. Alles irgendwie zäh. Zwei Ereignisse sollten das ändern. Das eine war die Produktion der Comedy-CD Spaß mit Heinz, die er unter dem Namen Heinz Strunk aufgenommen hatte. Über den Ärzte-Musiker Bela B. gelangte die Platte zu Rocco Schamoni und daraus erwuchs, zusammen mit Jacques Palminger, das berühmte Künstlertrio Studio Braun. Das andere Ereignis war sein literarischer Durchbruch 2004 mit Fleisch ist mein Gemüse. In dem Roman berichtet er aus seiner Zeit als Tanzmusiker mit der Band Tiffany's. Die darauffolgenden Romane trugen autobiografische Züge. 2016 kam der Wechsel mit Der goldene Handschuh, in dem er die Geschichte des Hamburger Serienmörders Fritz Honker erzählt. 2024 erschien sein aktueller Roman, Der Zauberberg 2. Darüber habe ich mit ihm gesprochen, in seiner Wohnung am Rande des Hamburger Schanzenviertels. Wir sprachen über Umbrüche, darüber, dass er irgendwie zu durchlässig ist für schlechte Laune und warum man ihn nie fragen sollte, ob er einem beim Umzug helfen kann. Strunk ist ein genauer Erzähler, der mit bildhaften Worten die Hässlichkeiten dieser Welt zu beschreiben weiß. Das macht er so gut, dass man sich als Gegenübersitzende durchaus mal kurz fragt, wie er einen jetzt gerade so sieht. Am Ende will man es lieber nicht wissen. Woher kommt dieser ungeschönte Blick? Was bedeutet das Studio Braun Trio für ihn? Und wann macht der Mann eigentlich mal Pause? Und was macht er dann eigentlich? Fragen über Fragen. Legen wir los mit Fragen, mit unserer Blitzrunde. Viel Spaß. Superman oder Joker, wen würden Sie lieber spielen?
Naja, ob der charakterlichen Differenzierung denn wohl den eher den Joker, ne? Da scheint mir mehr drin zu sein.
Bühne oder Schreibtisch? Wo sind Sie lieber?
Beiden nicht sonderlich gerne, aber teils wichtiger Teil meines Berufs, deswegen komme ich nicht umhin, das beides zu bespielen.
Harmonie oder Klarheit? Was bevorzugen Sie?
Harmonie.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Weder noch. Noch moderates gegen 9 Uhr aufstehen. Muss ich mir antrainieren. Ich bin also Nachteule war ich sowieso nie. Das Nachteule bedeutet ja auch Nachtleben. Und damit hatte ich irgendwie nie großartig was zu tun. Aber das frühe Aufstehen ist in meinem Fall ja auch unnötig. Und ist ja, ich kenne das ja noch von früher, eine Qual. Und da habe ich mir sehr lange Jahre, in den ersten Jahren bin ich mal extrem spät aufgestanden und habe mir das dann in einem großen Willens- und Kraftakt habe ich mir das auferlegt, dass ich um 9 Uhr aufstehe.
Klingt diszipliniert, für wahr.
Ja, das ist ja nun irgendwie die Grundvoraussetzung für das, was ich mache. Sonst könnte man das ja gar nicht, sonst müsste man sich für was anderes entscheiden, wo man jemanden hätte, der einem sagt, was man zu tun hat.
Welche Superkräfte hätten Sie gerne?
Keine, fallen mir keine ein.
Was macht Ihnen schlechte Laune?
Sehr viel. etwas zu viel. Ich bin ein bisschen zu durchlässig für schlechte Laune. Aber in erster Linie kann ich sagen, schlechtes Benehmen. Ich habe zwei Maxime, diskret und dezent durchs Leben zu gehen. Und Leute, die das überhaupt nicht, das überhaupt nicht beherrschen, da werde ich sehr, sehr schnell, gerate ich in Rage. Also zum Beispiel Leute, die im Zug laut telefonieren oder insgesamt rücksichtsloses Benehmen aller Art, finde ich zum Kotzen.
Was macht Ihnen denn gute Laune, garantiert und immer?
Nichts weiter. Also nur zuverlässige Stimmungsaufhellung ist eigentlich Sport. Also das ist das Einzige, was mir jetzt so einfällt. Und tatsächlich auch zur richtigen Zeit mal einen Kaffee.
Was ist Ihrer Meinung nach die dümmste Floskel, der Sie je begegnet sind?
Unausrottbar im Endeffekt. Das halten ja in bestimmten Kreisen, wird das ja für eine Art Fremdwort gehalten. Und es ist aber so die dümmste Konstruktion, die unter Gottes weiten Erden rund. Und das sollte man tunlichst vermeiden, wenn man sich nicht als Vollidiot outen will.
Und unter all diesen Aktivitäten beruflicher Natur, die Sie haben, Autor, Musiker, Dramaturg, Schauspieler, Humorist, Satiriker, könnte man auch noch fortführen. Was ist denn Ihre persönliche Berufsbezeichnung, wenn man Sie fragt?
Ich würde sagen, ich würde das etwas umfassender sagen. Das, was über allem steht, ist der Umgang mit Sprache. Sei es humoristisch oder literarisch oder wie auch immer. Das ist, was mich interessiert. Und was eigentlich meine gesamten Arbeiten auch irgendwie auszeichnet.
Und Anlass unseres Treffens ist auch, dass am 28., es ist der 28. November, ja, richtig, erscheint der Zauberberg 2. Ein guter Anlass, hier bei Ihnen mal vorbeizuschauen. Es sind nicht 1000 Seiten geworden, dieser Roman, und er spielt auch nicht in den Bergen in Davos, sondern in den mecklenburgischen Sümpfen, eher im Flachland. Was eint denn neben den Unterschieden Ihren und Thomas Manns Roman?
Sehr, 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 sehr viel, wobei das jetzt etwas schwer vermittelbar ist für, ich würde mal sagen, dass ungefähr 1% der Hörerinnen den Zauberberg gelesen haben, wenn überhaupt, ich würde eher sagen 0,1%. Deswegen wäre das jetzt fast schon so ein wissenschaftlicher Diskurs, irgendwie auf die Referenzen und Parallelen hinzuweisen. Aber das Buch versteht sich durchaus als Hommage. Und ich könnte jetzt so die Figuren aufzählen, die im Zauberberg auftauchen und die bei mir auch auftauchen, die gewisse Ähnlichkeiten haben und auch beabsichtigt ist. Und natürlich in erster Linie der lange stationäre Aufenthalt eines relativ jungen Mannes noch. Also Hans Castorf im Zauberberg war 25, meiner ist 36. Hans Castorf wollte 3 Wochen da bleiben, ist 7 Jahre geblieben. Mein Jonas Heidbrink wollte 4 Wochen bleiben, bleibt 1 Jahr. Und dann langer stationärer Aufenthalt mit den immer gleichen Vorgängen und Routinen mit einem macht, das ist schon ein ganz interessanter Gesichtspunkt.
Für die Recherche haben Sie selber sich in eine Klinik begeben, oder?
Ja,
eine,
genau,
psychosomatische Klinik. Wie lange waren Sie da?
10 Tage nur.
Und hat das da schon was mit Ihnen gemacht?
Ja, also ich bin ja mit der Absicht dahin gefahren, dass es was mit mir machen soll.
Ja. Yeah.
Und war entsprechend irgendwie mit so einer gewissen Sensitivität ausgerüstet und habe alles sehr genau aufgenommen, habe mich jeden Abend immer so 2 Stunden hingesetzt und die Tageserlebnisse aufgeschrieben. Und eigentlich wollte ich ein bisschen länger bleiben, aber nach 10 Tagen hatte ich das Gefühl, dass es reichen würde, dass ich genug erfahren habe, und abgesehen davon, dass sich das jede Woche ja auch wiederholt. Mhm. Also die Therapien sind ja einmal wöchentlich in der Regel. Mhm. Und da hatte ich dann so alles mitbekommen, im Nachhinein hätte ich 16 Tage ursprünglich geplant und dachte ich, ja, die 6 Tage hättest du auch noch durchhalten können, dann hätte ich noch vielleicht mehr erfahren oder so, aber ich glaube, insgesamt ist es schon ausreichend gewesen.
Sie haben gerade selbst gesagt, wie viele der Menschen da draußen das Original, den Zauberberg, der ja 100 wird in diesem Jahr, überhaupt gelesen haben. Wie oft haben Sie ihn denn gelesen?
Einmal.
In einer kommentierten Ausgabe oder einfach so?
Nee, in einer kommentierten, großen kommentierten Ausgabe. Und ja, und ich habe aber auch, also lesen ist ja nicht gleich lesen. Ich kann Ihnen das mal zeigen, wie mein Lesen aussieht.
Ja.
Das ist nämlich alle Stellen, die der Rede wert sind, die anstreichen über das gesamte Buch und entsprechend rausschreiben. Und daraus habe ich, und das finde ich eine sehr innovative Idee, die auch die Nähe zu dem Original unter Beweis stellt, habe ich daraus ein Kapitel gebaut, das heißt Kirgisenträume. Das ist das vorletzte Kapitel. Und dieses Kapitel beinhaltet 156 Zitate, Sätze, Passagen aus dem Original, die ich so zusammenmontiert habe, dass sie eine kohärente, also ich habe nur quasi selbst Scharniersätze, um diese Sachen zu verbinden. Und insofern war die einmalige Beschäftigung mit dem Zauberberg hat sehr lange gedauert und hat dann auch gereicht.
Ich muss zugeben, ich habe den Zauberberg auch in Vorbereitung auf dieses Interviews nochmal gehört.
Ja.
Ich gebe zu, in der 8-Stunden-Fassung und nicht in der 12-Stunden-Fassung, die es auch noch gegeben hätte.
Ach, guck mal an.
Ja. Und,
aber in 8 Stunden, naja, aber das sind dann irgendwie 700 Seiten oder 600 oder so. Wahrscheinlich, muss ja.
Wenn man das mal so durchrechnet, kommt das wahrscheinlich hin. Ja, aber ich kann nur sagen, ich hatte Spaß dran, aber es verplaudiert sich ja durchaus an einigen Stellen.
Ja,
oder?
Es ist so, dass der Zauberberg hat echt ein paar Schwächen, unter anderem, oder das heißt Schwächen, das ist, also ich vermeide in meinen Romanen generell eine Beschäftigung mit zeitaktuellen Themen. Also bei mir würde nie auf die Idee kommen, über Migration oder KI oder Kriege oder sowas zu schreiben, nicht weil es mich nicht interessiert oder so, aber ich finde, dass es gibt genug Sachbücher oder politische Debatten in Zeitungen, die sich damit beschäftigen, dass es für Romane ist, dass der Roman ist der falsche Platz dafür. Das ist aber meine persönliche Ansicht. Es gibt ja andere, die sehen das ganz anders, zum Beispiel Juli C. Und bei Thomas Mann ist das, was speziell diese beiden Figuren Nafta und Settembrini verhandeln, sind ja zum einen philosophische, allgemeingültige philosophische Debatten, aber auch irgendwie Fragen, die ganz konkret mit der Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts zu tun haben. Und da sind, wie ich finde, heute, außer man ist ja vielleicht Literaturwissenschaftler, der ich nicht bin, einige Dinge gar nicht mehr nachvollziehbar. So, und das ist auch irgendwie veraltet, weil das sind Fragen, die heute, die einen heute nicht mehr umtreiben. Und davon findet sich doch einiges, was man dann auch wirklich, also ich wüsste nicht, ob das jemand, also so diese Endlos-Debatten zwischen den beiden, das kann man gar nicht aushalten.
Ja, da kann man wahrscheinlich ein bisschen überschlagen oder eben auch kurz mal nicht intensiv zuhören. Das Buch verlangt einen einiges ab. Trotzdem hat es ja offensichtlich immer noch einen Reiz, weil es gibt ja einen Zauberberg 2. Warum?
Das ist eine ganz schnöde Antwort darauf. Ich habe, das meiste besteht ja aus harter Arbeit, als das beim Autoren- oder Autorinnenleben. Aber das war mein Einfall, den ich hatte. Einfach nur die Idee Zauberberg 2. Und zwar vor ungefähr 7 Jahren, als ich noch gar nicht die Absicht hatte, dieses Projekt oder so umzusetzen. Ich kannte den Zauberberg auch noch gar nicht. Ich kannte von Thomas Mann nur Tod in Venedig, Kurzgeschichten und Tagebücher. Und da kam mir einfach so die Idee Zauberberg 2 und auch gleich in mit der Idee, die Schrifttype von Terminator 2 zu nehmen. Das ist ja, habe ich ja jetzt ja gemacht. Und das sollte weder, also ganz, also es war wirklich wertfrei. Es war weder, dass ich jetzt irgendwie eine Parodie schreiben wollte, weil es geht ja gar nicht, man kann über einen 100 Jahre alten Stoff keine Parodie schreiben, noch wollte ich das irgendwie demontieren oder so, sondern das war so eine Idee. Ich habe es aufgeschrieben in mein Büchlein. Und immer wenn ich da reingeguckt habe, dachte ich, ach hier, Zauberwerk 2. Das ist ja, das irgendwie klingt das gut. Also man spürt ja, ob da was drin ist oder nicht. wenn man lange noch dabei ist. Und dann habe ich aber gedacht, ja, aber wenn ich das wirklich angehen wollte, müsste ich mich ja zum einen erstmal mit dem Zauberwerk beschäftigen und zum anderen müsste ich ja eine Klinik aufsuchen und das wollte ich nicht. Da hatte ich irgendwie große Schwellenängste. Bis mich dann mein Freund Edo Rehns, seines Zeichens Redakteur im Feuilleton bei der FAZ, auf das Jubiläum hinwies. Vor, sag ich mal, 3 Jahren. Und da dachte ich, wenn ich das jetzt nicht durchziehe, dann bin ich doof. Dann wäre das eine wirklich verpasste Chance. Und dann habe ich alles eingeleitet, um dieses Buch zu schreiben, sprich Sanatoriumsaufenthalt und dann ja, schreiben halt.
Raus aus der Komfortzone, kann man sagen.
Ja.
Ich meine, gelesen zu haben, dass Sie auch kein Fan von Psychotherapien und Ähnlichem
sind. Ja, Fan, das ist irgendwie so. Die Psychoanalyse, da habe ich starke Bedenken. Aber irgendwie Psychotherapien, für mich kommt das jetzt, glaube ich, nicht mehr so in Frage. Aber wenn es den Leuten nützt. Also erstmal alles irgendwie, diese ganzen, sozusagen auch bei Ideologien oder Religionen und so, der Wahrheitsgehalt lässt sich ja sowieso nicht rausfinden. Und es ist irgendwie, was tut die Religion, die Therapie, die Ideologie für die Menschen? Ist es was Gutes? Entstehen daraus Kriege und permanente Auseinandersetzungen? Oder ist das irgendwie eher was Schönes, Friedliches wie der Buddhismus? Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt sicher viele Leute, denen Therapien schon sehr geholfen haben.
Ich hatte gerade so ein kurzes Gefühl der Erleichterung, weil ich das Cover des Buches gesehen habe und ich dachte, die Typo vorne erinnert mich an irgendwas.
Ja.
Ich bin aber nicht auf den
Terminator. Wussten Sie gar nicht, ne?
Nee, da bin ich nicht drauf gekommen.
Da kommen, glaube ich, die meisten nicht. Die denken irgendwie, das kommt mir bekannt vor.
Ist das so ein bisschen popkulturelles Erinnerungsgut,
ja, und ist irgendwie unpassend.
Ne? Ja,
also
schon.
Dafür, man würde irgendwie eine andere Type erwarten. Und es hat mich auch im Verlag einige Überredungskünste gekostet, die davon zu überzeugen, weil die nämlich genau auch sagten, nee, das kann man doch nicht machen, man kann doch nicht diese Actionkracher-Typo nehmen. Aber das war gerade, es ist ein bisschen auch die Idee gewesen, dass man die Provinzspießer, die sofort Front machen gegen überhaupt das Unterfangen, das Zauberwerk 2 zu nennen, also irgendwie was Serielles aus diesem literarischen Monument zu machen. Die laufen ja Sturm dagegen, so, also reflexhaft, ohne eine einzige Zeile gelesen zu haben. Und das war so ein bisschen Absicht. So, also das fand ich eben ganz guten Effekt.
Haben Sie sich da schon gewappnet? Denn wenn man sich mit Thomas Mann vergleicht, dann oder sich in die Reihe stellt, kann man gegebenenfalls vielleicht nur verlieren.
Nee, ich ja zum Glück nicht. Zum einen ist der Text einfach, wenn man ihn gelesen hat, dann weiß man, das ist einfach Top-Material, was Besseres gibt's nicht. Und zum anderen habe ich, ich bin ja gar nicht auf diese Thomas Mann-Referenz gekommen selber, sondern als mein Sommer in Niendorf mit dem Tod in Venedig verglichen wurde, hat mich das sehr gefreut. Und in dem Fall ist es sogar so, ich war vor 3 Wochen bei den Thomas Mann-Tagen in Lübeck eingeladen und der Präsident der Thomas Mann-Gesellschaft, Professor Wiskirchen, hat das Buch gelesen und war so angetan, dass er mir einen Blurb gegeben hat. Heinz Strunk schafft das Unmögliche. Er bleibt sich treu und schafft dabei einen ganz neuen Zauberwerk, der auch Thomas Mann gefallen würde. Und deswegen, das ist eine sehr, freue ich mich sehr drüber, dass der Professor das freundlicherweise mir zur Verfügung gestellt hat. Damit kann man nämlich diese ganzen Kleffern und Stänkerern, die sofort aus ihren Löchern gekrochen kommen, kann man schön den Wind aus dem Segel nehmen.
Was mir jetzt aufgefallen ist, jetzt beim Hören von Zauberberg und beim Lesen von Zauberberg 2, was sie beide auf jeden Fall verbindet als Autoren, ist der Blick für die Unzulänglichkeiten der Menschen. Also auch Thomas Mann findet da durchaus schöne Formulierungen für die Hässlichkeiten, ja, des Lebens, finde ich. Und ich würde meinen, das haben sie auch ganz gut drauf. Das zieht sich ja auch durch die Bücher. Was mich interessiert ist, sehen Sie die Welt auch so? Haben Sie diesen, also diese hässliche Brille sozusagen auch?
Bisschen, leider ja. Wobei ich sagen muss, dass ich auch, dass ich gleichermaßen auch also ich bin von ich kann von Menschen genauso begeistert sein. und die richtig sofort irgendwie in mein Herz schließen und denken, was für tolle Leute sind das. Aber die sind leider muss man sagen, in der Minderheit. Und der Blick, also ich meine irgendwie, mir wird das ja immer so auch ein bisschen teilweise vorgeworfen, ich hätte da so einen misanthropischen oder gar misogynen Blick, was ich strikt wirklich bestreite und dann immer sage irgendwie, ja, lauf doch mal über den Dom oder verbringt noch mal einen Tag in einer deutschen Autobahnraststätte eurer Wahl. Und was euch da begegnet, da kann ich gar nicht, wenn ich das so beschreiben würde, dann würde mir, also wird es mir um die Ohren fliegen. Also wenn ich das in der, ich bemühe mich ja immer sozusagen um Neutralität oder dass ich nicht, also ich bemühe mich ja extra nicht zu übertreiben. Und selbst das, was ich beschreibe und ich versuche so genau wie möglich zu sein, klingt ja fast schon immer nach Übertreibung. Dann frage ich mich allerdings umgekehrt, wie die Leute, die mir das unterstellen oder der Meinung sind, über welchen Instagram-Filter die Leute die Welt sehen. Also die haben ja dann irgendwie so einen anderen Blick darauf. Ich kann mir das gar nicht erklären. Das ist ja, also es gibt ja irgendwie, man kann das ja manches gar nicht aus verschiedenen Blickwinkeln sehen.
Ihr Held zum Beispiel, Jonas, hat einen ganz gemeinen Unfall auf einem Hochsitz im Wald. Da hat er eine Durchfallattacke. Ja. Unschön beschrieben, möchte ich sagen. Wie kommen Sie auf solche Ideen? Und fällt Ihnen das leicht, so eine Szene zu beschreiben?
Nee, das fällt mir auch nicht leicht. Das ist ganz schön schwierig. Dass also gerade sowas, wie wenn sich jemand erbricht oder da Durchfall hat, das muss man ja erstmal so beschreiben, dass es nicht nur eklig ist. Es ist ja gerade da wird's, da trennt sich der Spreu vom Weizen. Also die meisten werden daraus wirklich ein geschmackloses, unerträgliches, bescheuertes Szenario machen. Ich bemühe mich ja, daraus irgendwas zu machen, was denn sprachlich originell ist und wo man sich eben nicht, wo man sich möglichst nicht ekelt, sondern dass man also Mitempfinden hat mit dem armen Heidbrink, der ja als Nebenwirkung eines eine Medikamentengabe diese Turbulenzen da durchstehen muss. Und ja, also das ist, und nach meinem Geschmack ist mir das gut gelungen, aber wenn andere das ganz widerlich finden, dann kann ich das ja natürlich auch nicht ändern. Dann kann ich nicht sagen, ja, das ist aber nicht so, sondern wenn das denn so ist, dass es als schrecklich oder überflüssig oder peinlich oder wie auch immer, dann tut's mir leid, ist nicht so gemeint.
In Ihren Büchern gehen Sie hart mit den Protagonisten um, mit den Figuren, auch mit sich selber in ihren biografischen Büchern. Wo ist da die persönliche Grenze?
Ach, das kann ich, das müsste man anhand von Beispielen, ich habe zum Beispiel mal ein Buch geschrieben, schon ewig her, 2009, das ist rausgekommen, Fleckenteufel. Das war auch so, dass der 15-jährige Protagonist auch unter schweren Flatulenzen und so litt. Und das würde ich heute auch nicht mehr so, schreiben. Aber ich fand das, wie gesagt, um nochmal auf diese Szene zurückzukommen, das fand ich irgendwie so okay und angemessen. Und das so ist das eben auch. So, man kann das nochmal eine Nebenwirkung beschreiben. Und das ist ja auch in so Buch, sollte ja auch möglichst durch Vielfalt bestechen. Und ich finde, das ist ja die Szene, das ist ja zwei Seiten oder anderthalb Seiten, das verträgt das schon auf einer Strecke von knapp 300. Das kann man schon mal bringen.
Fleckenteufel, das ist eine gute Überleitung. Das zählt ja noch zu den, ich sag mal, früheren Werken, die noch sehr biografisch sind. Fleisch ist mein Gemüse war ein Riesenknaller. Aus meiner Sicht ist der Coming-to-Age-Roman Junge rettet, da muss ich mal gucken.
Freund aus Teich.
Danke. Eigentlich einer der persönlichsten, weil er so intensiv auch von der Jugend erzählt, der Psychose der Mutter, dem Dahinsiechen, der Großeltern, dieser elenden Zeit der Pubertät, die einfach elend ist. Also, da gehen sie wirklich sehr schonungslos auch mit, finde ich, der eigenen Biografie um, sehr ehrlich und sehr offen. Aber ich glaube, in der Riege der Romane war das einer der weniger erfolgreichen.
Genau, und das hat mich sehr geärgert, ärgert mich immer noch, weil ich das Buch ausgesprochen gelungen finde, auch formal, dass ich das, finde ich, ganz sehr gut hinbekommen habe, obwohl ich ja selber keine Kinder habe, mich in einen Sechsjährigen, in den sozusagen den den sprachlichen, aber auch den Kopfkosmos eines Sechsjährigen, eine Szene eines 14-Jährigen reinzuversetzen. Das fand ich durchaus irgendwie innovativ. Und weil das eben sehr enttäuschend gelaufen ist, werde ich dieses Buch, das werde ich fortsetzen. Das heißt, es wird einen vierten Teil geben, dass diese Kinder, die dann eben irgendwann Erwachsene beziehungsweise fast alte Leute sind, also jetzt so in meinem Alter mit so 60, dass die sich alle wieder treffen und einen Nachmittag verbringen in dieser Siedlung und alle so begeistert sind davon, dass sie eine es gibt ja die Idee der Alters-WG, ne, das ist ja ein bekanntes Ding, und dass die alle zurück in diese Siedlung ziehen, immer wenn so ein Zwergenhaus frei wird und da sozusagen eigentlich wie, also in einer kindlichen Art zusammen denn ganz alt werden. Das ist so die Fortsetzung, das Buch wird heißen Kindertag.
Sie haben den Zauberberg 2 gerade abgegeben, die nächste Idee. Ich habe Sie gerade gefragt, sind Sie gerade in der entspannten Phase, und Sie wirkten nicht entspannt und Sie sind auch nicht entspannt, weil schon mit dem Kopf im nächsten Projekt.
Nee,
ist das das Projekt,
sind? Das ist für 2027. Das, was ich gerade mache oder jetzt dabei bin abzuschließen, ist der Erzählungsband, der nächstes Jahr kommt und heißen wird Kein Geld, kein Glück, kein Sprit. Und das Buch für 2026 ist ebenfalls schon geschrieben.
Meine Herren.
Ja, und ich muss auch jetzt mal ein bisschen, also es kommt ja noch, nächstes Jahr kommt dann drüber hinaus noch ein Bilderbuch, auch wieder beim Carlsen Verlag. Das heißt Graf Hauchi auf der Suche nach dem verschwundenen Gebiss. und wahrscheinlich ein Kalender. Maximize Your Life 2026. Und dann machen wir noch mit Studio Braun, inszenieren wir am Schauspielhaus Ein Sommer in Niendorf, und das hat am 28.03. Premiere. Also es gibt immer viel zu tun, aber ich bin ganz froh, dass ich jetzt mal, was die Bücher betrifft, ein bisschen Luft habe. Weil so in dem Tempo, in dem ich so die letzten 10 Jahre ungefähr mich bewegt habe, das tut mir nicht gut. Das ist einfach zu viel. Ich kann das ja ganz gut, dieses Hochtourige fahren, aber ich habe irgendwie das Gefühl, so mein Leben ist schon so extrem darauf beschränkt und begrenzt, und alles andere findet gar nicht mehr statt. Und deswegen bin ich jetzt ganz froh, dass ich diese Bücher da jetzt fertig habe, und keine Ahnung, ich weiß auch nicht genau, was ich habe, also keine konkreten Vorsätze, aber vielleicht mal so irgendwas anderes machen.
Zumal man das andere wahrscheinlich auch braucht als Inspiration, oder?
Ach,
oder woher holen Sie Ihre Inspiration?
Nee, also Inspiration ja immer mal wieder. Also für die Kurzgeschichten da hole ich mir immer mal wieder was. Aber also eigentlich die Ereignisdichte meines Lebens war nicht übermäßig hoch, aber trotzdem ist das ja eigentlich das, den Beruf auszeichnet, dass man, da ist ja die Fantasie und Vorstellungsvermögen ist ja das A und O. Man muss nicht ständig irgendwas erleben, um darüber zu schreiben. Man kann sich das ja ausdenken. Und das war auch die Sache, wo Sie da eben drauf hingewiesen haben, auf die biografische Färbung meiner Bücher. Das war auch so, dass ich dachte, nach dem Jungen der Freund aus Teich, was kann denn als nächstes kommen? Weil das war auserzählt, meine Biografie. Da gab es nicht mehr so viel. Und da bin ich ja zum Glück dann auf den Stoff vom goldenen Handschuh gekommen. Und habe mich ja seitdem vom biografischen weitgehend entfernt und mache jetzt ja so fiktionale Stoffe. Und also ich glaube, ich muss müsste ich gar nichts mehr erleben, mir wird schon immer was einfallen. Also das, was ich in mir habe, irgendwie, das kann man immer neu kombinieren oder irgendwie neu zu, ja, keine Ahnung, da entsteht immer was Neues, ohne dass ich da großartig erlebt haben muss.
Wichtig sind die 4 Stunden am Tag,
genau,
produktives Arbeiten.
Ja.
Trotzdem, wenn man nicht mal diese Form der Entspannung genießen kann, wenn etwas abgeschlossen ist, sondern gleich weitermacht, das hat ja auch was sehr Getriebenes, oder?
Das einerseits ja, aber wenn man sehr intensiv an einem, in meinem Fall in einem Buch gearbeitet hat und dann gar nichts macht, ist ja eine bekannte Formulierung, die auch so abgegriffen ist, dass ich sie fast gar nicht mehr benutzen möchte.
Das Loch?
Aber das Loch, ja. So. Und das, also günstig wäre, glaube ich, ein etwas so smoother Ausklang. so oder ein Übergang in das nächste, ohne dass man sich gleich wieder so extrem stresst, also mit diesen 4 Stunden, die man unbedingt ableisten muss und dann eben auch 7 Tage die Woche und so. Also es ist, ich glaube, Müßiggang oder so Self-Care, das muss man genauso lernen wie das, also mir fällt das schwer und anderen fällt es schwer, sich hinzusetzen und diszipliniert ein Pensum zu verrichten.
Aber Urlaub können Sie schon mal machen?
Nee, mache ich eigentlich nicht. Also ich fahr immer mal wieder so eine Woche oder so in die Ostsee oder so Kram. Also das ist schon, in der Summe ist es denn, sind es dann bestimmt auch 4-5 Wochen im Jahr, die ich dann da irgendwie nicht hier sitze. Aber so richtig so ausgedehnte Urlaube, bin ja eh irgendwie kein Urlaubsfan oder auch kein Reisefan, wollen wir mal so sagen.
Ja.
Und das beschränkt sich dann bei mir auch so auf Kurztrips.
Lassen Sie uns doch mal ein bisschen schauen auf Ihre Beziehung zu Hamburg. Die ist, finde ich, auch eng verknüpft mit diesem Trio Studio Braun.
Ja.
Das kann man sagen, es war Ende der 90er, als ihr Spaß mit Heinz über Bela B. zugespielt worden ist zu Rocco Schamoni. Und das war ja eigentlich der Beginn dieser gemeinsamen Zusammenarbeit Studio Braun.
Das war schon 92.
Also Anfang der 90er Jahre. Wie wichtig ist diese Zusammenarbeit für Sie bis heute?
Das ist für mich ganz von ganz entscheidender Bedeutung. Wir haben ja auch als Trio, als Künstler, also ich würde uns als Künstlertrio bezeichnen und nicht als irgendwie Comedy oder irgendwas in der Art. Wir haben ja verschiedene Stadien durchlaufen. Wir haben ja begonnen mit Telefonsachen, beziehungsweise wir haben noch mit anderen Sachen begonnen, als wir noch gar nicht Studio Braun waren. Öffentlich in die Erscheinung getreten sind wir ja mit diesen Telefonscherzen.
Legendär.
Ja, und das haben wir so 3 oder 4 Jahre betrieben. Tatsächlich, obwohl das irgendwie, wie Sie sagen, legendär ist, aber kommerziell war es sehr unerfolgreich. Die Leute denken immer, das war erfolgreich, war es aber gar nicht. Also wir haben 5 CDs oder Alben gemacht und die haben sich vielleicht insgesamt, ich weiß es überhaupt nicht, aber ich schätze mal, nicht mehr als 30.000 Mal verkauft. Das ist nicht viel. Und dann sind wir damit auch live aufgetreten mit allem möglichen, also haben wir Live-Programme gemacht und dann haben wir das Glück gehabt, dass uns Tom Stromberg, der damalige Intendant des Schauspielhauses, im letzten Jahr seiner Intendanz eine Art Carte Blanche gegeben hat, dass wir ein eigenes Stück auf der großen Bühne machen durften. Und seitdem machen wir Theater und haben dann aber die tolle Idee Fraktus gehabt. Die Band, die eigentlich den Techno erfunden hat, also eine so, und da haben wir Film da, also diese Fraktus-Episode hat leider mit geendet, dass wir das nicht konsequent genug betrieben haben. Das war nämlich also Fraktus, die war ein Hit und wir sind aufgetreten vor zum Teil 3000 Leuten, also das war irre, was da an Leuten gekommen ist, und wenn wir das konsequent weiter betrieben hätten, bin ich mir sicher, dass wir heute bundesweit bekanntes sehr gern gesehenes, irgendwie exzentrisches Alters-Trio oder irgendwas irgendwie in der Art. Aber wir haben bei dem Versuch aus dem, da haben wir einen zweiten, wir haben den, es gab den Film Fraktus und dann gab es einen zweiten Film, den wir schreiben wollten oder und dann eine Serie und das ist alles so versandet. Das hat irgendwie endlos gedauert und irgendwann haben wir den Mut verloren. Und jetzt machen wir halt Theater und so alle 2,5 Jahre ein neues Stück. Jetzt am Schauspielhaus unter der Intendanz von Karin Bayer haben wir den Goldenen Handschuh gemacht, Cool Haze, und jetzt Sommer in Niendorf. Und mir ist das sehr wichtig, weil es auch die einzige, also naja, nicht die einzige, aber für mich die wichtigste Art ist der Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Sonst würde ich ja nur sitzen und für mich alleine rumfrickeln. Und wir sind immer, also ich habe das immer das Gefühl, dass wir total auf Augenhöhe sind. Es gibt niemanden, der im Laufe dieser vielen, also fast 30 Jahre, mal so an Dominanz gewonnen hat oder so, dass der irgendwie so davongeeilt wäre. Und es ist einfach eine richtig schöne, manchmal fast rührende Gemeinschaft, die wir da, sehr viel Respekt und Achtung für den anderen. Dass wir uns im Moment treffen, wir uns immer so 2-3 Mal die Woche und schreiben das. Das ist ja eine Riesenproduktion, da muss man ja sehr viel vom Bühnenbild über Video bis Tanz und Musik muss man ja sehr viel Departments im Griff haben und da bin ich sehr froh, dass wir das noch machen und ich hoffe, dass es nicht unser letztes Stück denn gewesen ist.
Die sind ja immer gnadenlos ausverkauft, die Studio Braunaufführung.
Ja, sind gut, tatsächlich mal waren Erfolge.
Ja, sehr, sehr gut gebucht. Und alle Mitglieder dieser Truppe sind ja auch in Hamburg geblieben. Ist das für Sie ein Grund, warum Sie auch nie zum Beispiel nach Berlin gegangen sind, wie ja andere Kollegen?
Ja, Berlin stand für mich tatsächlich nie zur Debatte. Ich bin von meinem Naturell auch irgendwie eher defensiv und leicht ängstlich und so und irgendwie, ich hätte nie eine Notwendigkeit gesehen, was in Berlin für mich besser geworden wäre und fand es irgendwie auch anstrengend. Hätte es anstrengend gefunden, mich in diese Großstadt zu begeben, die ja nochmal eine ganz andere Taktung und eine ganz andere Energie hat als Hamburg. Also das ist ja wirklich eine Weltstadt. Hamburg, wie Karl Lagerfeld sagte, ist das Tor zur Welt, aber mach etwas, wird untertrieben sein, aber wie dem auch sei. Also ich bin immer schon froh, wenn ich mich in Hamburg, ist mir groß genug, wenn ich mich hier zurecht finde, einigermaßen.
Ihr Viertel ist die Schanze, habe ich mal gelesen. Also zumindestens, naja. Wir wohnen ja jetzt nicht mehr mittendrin, aber ich meine gelesen zu haben, dass das so eines ihrer Lieblingsviertel war.
Ja, also das ist jetzt, ich wohne ja hier, also das ist ja hier die Altona Nord, gerade diese Ecke, Pausenplatz, ich gehe, das sind ja 300 Meter zum Schulterblatt und keine Ahnung, 1,5 Kilometer bis zum Goldenen Handschuh, also mehr mittendrin kann man ja gar nicht wohnen, aber das, naja, es ist so ein bisschen mit der Gegend hier, also die Wohnung ist halt toll mit der Terrasse und dem Blick zum Hafen, aber für die Gegend bin ich eigentlich zu alt. Das war ich aber damals schon, als ich hergezogen bin, war mein Gefühl mit Ende 40, dachte ich, oh, weil das ist ja wirklich, ich habe das schon in Fleisch mal Gemüse mal beschrieben, dass das Hamburger Schanzenviertel das mutmaßlich erste vollkommen rentnerfreie Quartier in Deutschland ist. Und das stimmt ja auch. Es gibt zwar hier ein Altersheim vis-à-vis und dann gibt es so ein anderes in der Dingsstraße, in der Lippmannstraße, aber ansonsten sieht man ja keine alten Leute.
Das stimmt, die sind nicht präsent. Nee,
weil es die nicht gibt. Sonst würde man ja mal jemanden sehen. Es gibt noch dieses bezaubernde Geschäft, direkt an der Ecke im Juliusstraße, das ist so ein Oma-Laden, wo es Tee und Kaffee und Süßigkeiten gibt. Lühmann oder so heißen die, weiß ich gar nicht. Ich kaufe auch regelmäßig meinen Tee ein. Und da sind ältere Damen, die dann bedienen, aber ansonsten findet das hier nicht mehr statt. So. Man macht das Bedauern und ich finde es auch ein bisschen, also so extrem, aber es ist, wie es ist. Und insofern, also ewig werde ich ja auch nicht, ich bin immerhin schon 15 Jahre hier, und aber irgendwann werde ich durch verschiedene Gebrechen wahrscheinlich auch gezwungen werden. Das ist ja immer ein Aufstieg hier, 100 Stufen, jeden Tag mehrmals. Das wird irgendwann nicht mehr zu schaffen sein.
Haben Sie die gezählt?
Ja, das einmal zählt man das ja, muss man das ja mal zählen, wie viele Stufen man... Das sind jetzt mittlerweile, keine Ahnung, ich glaube 600.000, die ich gelaufen bin in der Zeit, in der ich hier lebe.
Das Gute, aufgrund Ihres Durchbruchs und Erfolgs können Sie sich wahrscheinlich beim nächsten Umzug definitiv ein Umzugsunternehmen leisten.
Das habe ich beim letzten Mal auch schon. Also das, ich finde es, ne? Ja, ich finde es, ich muss auch sagen, das ist, wo wir eingangs sprachen über, wo ich schlechte Laune kriege. Also wenn mich ja mal jemand fragen würde, ob ich beim Umzug helfen kann, was natürlich niemand macht, aber irgendwie das finde ich auch, also das finde ich eine Zumutung. Irgendwie, also, weil das ist ja so, also mein Umzug von Winterhude hierher, der hat gekostet, wenn ich mich recht erinnere, 300 Euro. Das ist ja nichts, ne? Also, wenn man sich überlegt, dass die beiden Herren das hier auch in den fünften Stock schleppen mussten, ne? Und dieses irgendwie so Wagen organisieren und das alles, ist teurer als ein Umzugsunternehmen. So, naja.
Das schont auf jeden Fall. Jetzt
habe ich mich schon wieder erregt. Künstlich.
Nun wohnen Sie aber auch derzeit noch um die Ecke eines Restaurants, in dem Sie bestimmt gern gesehener Gast sind, weil Sie Teilhaber sind.
Ja, ich hoffe, dass ich gern gesehen
bin. Das hoffe ich doch. Ja. Juliusstraße auch, ja. Bistro Carmagnole. Ihr zweiter Versuch nach der Cantina, ja. Popular. Warum? Weil da haben Sie, glaube ich, recht viel Geld verbrannt.
Ja, da habe ich sehr viel, also über 100.000.
Warum der zweite Versuch?
Weil die Carmagnole im Unterschied zur Cantina, zu dem Zeitpunkt, als mich der Chef Alvaro Pina fragte, ob ich nicht die frei werdenden Anteile übernehmen wollte. Ja, schon 12 Jahre erfolgreich gastronomisch dabei war. Und da es war das Risiko eines Kollateralschadens bestand praktisch nicht. Ich wollte aber auch, und das muss ich ausdrücklich sagen, ich bin kein Geldvermehrer. Ich war nie auf der Suche nach irgendwie dem besten ETF oder so. Und die Kammerjolle ist ausdrücklich kein Invest, sondern ein Art Hobby. Weil also Geld verdienen tut man damit nicht. Also gar nichts. Im Gegenteil. Das ist eher noch, dass man mal was reinschießt.
Aber einen Stammtisch haben sie da doch immerhin, oder einen Stammplatz.
Nö, ich muss mich genau wie alle anderen. Wenn es ausgebucht ist, dann habe ich auch keinen Platz. Und das ist auch richtig so.
Dürfen Sie denn wenigstens bei der Karte manchmal mitreden?
Ich dürfte, wenn ich wollte, aber das ist, ich halte mich aus dem operativen Geschäft, wie man so sagt, halte ich mich auch irgendwie raus, weil ich da gar keine so Lust zu habe. Also fragt mich dann immer, haben wir jetzt irgendwie neue Scheiben im Separé, da hat er irgendwie einen Auftrag gegeben und das zeigt ihr mir dann auch und das freut mich auch. Und ich könnte mich, wenn ich wollte, könnte ich mich da auch irgendwie stärker einbringen. Will ich aber gar nicht, weil ich das auch so ein bisschen fast ein bisschen peinlich fände, mich da so einzumischen. Ich meine, es ist Alvaros Laden, den hat er gegründet und so. Und ich sehe mich da als stillen Teilhaber. Und wenn mein Rat gefragt ist, dann sage ich da nach was. Aber so der Karte da mitzuwirken, das finde ich jetzt ein bisschen vermessen.
Was macht dir denn gute Laune, wenn Sie auf die Karte schauen? Sprich, gibt es da ein Gericht, das Sie begeistert?
Ja, immer wieder. Das ist ja zum Glück, wechselt die Karte ja auch. Das Angebot ist ja nicht so, wir haben ja nicht so eine große Karte.
Genau.
Aber die 5 Hauptspeisen reichen ja und die Vorspeisen und da sind immer wieder, also immer, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, was.
Aber vielleicht gibt es ein Lieblingsgericht. Vielleicht gibt es ein Lieblingsgericht.
Ich finde die Bouillabaisse sehr, sehr, sehr gut. Das ist ja so ein Standard. Mhm. Und das vegane Tartar, das schmeckt, das ist auch sehr, sehr, sehr ordentlich.
Sind Sie Veganer?
Nee. Aber schmeckt trotzdem.
Und was kommt bei Ihnen gerne ins Glas? Was trinken Sie gerne?
Ach, im Moment eigentlich überwiegend Wein. Also ich habe eine Zeit lang irgendwie Champagner getrunken und ich habe das Gefühl, ich vertrage das nicht mehr so gut. Also ich trinke immer so Grauburgunder. So irgendwie was. Ich bin aber auch überhaupt
kein... Das ist ja der Klassiker der Weinszene, glaube ich, Grauburgunder, ne?
Ja, kann man immer bestellen. In der Regel kann man da nicht viel falsch machen.
Ja.
So, weil ich finde auch diese Weinkenner, das finde ich auch anstrengend, diese sich da so reinzufuchsen, genau wie in... Ich habe zwar auch jetzt einen Siebträger, aber da irgendwie so eine Religion draus zu machen, finde ich so Nervtypen.
Da kann man stundenlang drüber sprechen,
über
Siebträger. Ja, ja.
Weiß, ich möchte das aber nicht.
Das lassen wir auch. Ich glaube, ja. Dann schalten die Leute aus. Ich habe mal gelesen, dass sie ja auch eine Schwäche haben für teure Obstbrände. Das fand ich interessant.
Ja, das habe ich auch, aber im Schnaps gilt es nach Möglichkeit zu vermeiden. Ah. Das tut nicht gut.
Ah.
Das habe ich jetzt, ich habe also meinen Schnapskonsum wirklich so runtergefahren, dass ich jetzt auch nicht mehr wie früher mal zu Getränkewolf gegangen bin und mir da den schönen Ziegler Obstbrand gekauft habe, so einmal im Monat eine Flasche oder so, oder alle 2 Wochen sogar. Also ich vermeide wirklich harte Drinks.
Was ist denn in Ihrem Kühlschrank immer zu finden? Gibt's da was?
Nö, eigentlich, also ja, es ist immer eine Dose Cola rum, gibt's immer, und meistens ist auch ein Bier, obwohl ich tatsächlich eher selten Bier trinke, hier zumindest. Und irgendwie eigentlich eine Flasche Wein oder Sekt oder so ist auch immer drin.
Das ist ja hier nicht nur Lebens-, sondern auch Arbeitsort, vermute ich.
Ja, der Sessel, in dem ich sitze, das ist mein Arbeitsplatz. Das Sofa nicht, da arbeite ich nie. Und da auch nicht. Da gucke ich immer nur meine Kontoauszüge.
Okay, das ist der Kontoauszugstuhl.
Ja, genau.
Das sieht aber nach Rückenschmerzen aus, der Arbeitsplatz.
Ist aber nicht, ich habe diese wirklich sehr, sehr dankbare Konstruktion. Und ohne die ging es auch nicht. Ne? Also so auf der Lehne und so, das ist wirklich, dann kriegt
so
man richtig
Tischchen,
Probleme. Ja. Aber das funktioniert erstaunlich gut. Dieses ergonomische, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ja, wenn wir es jetzt beschreiben sollten für die vielen Hörerinnen.
Es ist also ein kleines Tischchen, das man einstellen kann und so sitzen sie in ihrem Ledersessel, ja, und können dort genau,
in meinem teuren Ledersessel mit dieser billigen Konstruktion.
Mit der Konstruktion, die man im Internet erwerben kann und dort wird 4 Stunden geschrieben. Aber was liegt gerade auf Ihrem Nachttisch? Was lesen Sie gerade?
Hans Fallada, jeder stöpft für sich allein.
Leichte Kost?
Relativ leicht, also ein sehr ernstes Thema, ja. So eine Geschichte im Nationalsozialismus, 1940 spielt das, mit allen Schrecklichkeiten, mit Gestapo und so, aber es ist nicht so anspruchsvoll geschrieben. Also Hans Fallada hat das ein Jahr vor seinem Tod, 1947, hat er das fertiggestellt, angeblich in 4 Wochen. Was man sich kaum vorzustellen vermag, weil das Buch immer 700 Seiten hat. Aber es ist stilistisch nicht so, es ist so, man merkt schon, dass es runtergeschrieben ist. Aber es ist trotzdem berührend.
Ich meine, gelesen haben, dass sie ein Herz haben für die nordamerikanische Literatur.
Ja, das ist die beste, überlegende, alle anderen können einpacken.
Großer Tipp für die Hörer und Hörerinnen, was müssen sie lesen aus diesem
natürlich Philip Ross wäre zu nennen, dann John Updike, obwohl das teilweise ein bisschen veraltet ist.
Die Probleme alternder Männer.
Hä?
Die Probleme alternder Männer.
Ja, das lese ich auch nicht mehr so gerne. Also auch bei Martin Walser hier in Deutschland und überhaupt so alte Männer, die sich darüber beklagen, dass sie bei jungen Girls nicht mehr ankommen, das ist so ein bisschen anstrengend irgendwie und auch überflüssig. Das muss man in Würde hinnehmen und da sollte man sich nicht darüber beklagen, dass man da nicht mehr stattfindet. Das war auch ein bisschen eklig manchmal. Und da neigen die natürlich alle so das zu thematisieren. Oder auch so komisch, so, als ob es ein Anrecht gäbe darauf. Ja? Aber ich könnte jetzt eine ganz lange Liste irgendwie, die müsste ich jetzt mal nachsehen an denen. Aber ich finde die nordamerikanische Literatur tatsächlich die beste. Es ist irgendwie überhaupt das Phänomen, dass aus Amerika kommt gleichzeitig das Beste und das Schlechteste. Die Literatur, die Jazzmusik, überhaupt Musik, und eben Trump und die Kardashians und solche Schrecklichkeiten. Ganz, ich war noch nie in Amerika, aber weil ich will da auch nicht hinfahren. Ich habe keine Flugangst, aber auch ich finde das Prozedere des Eincheckens, der Sicherheitskontrolle ich finde Flughäfen wirklich die unwirtlichsten Orte, die ich mir so vorstellen kann. Und ich bin auch, mein Englisch ist auch nicht so gut und so. Und dann radebrecht man da so rum. Und ich bin da, wie gesagt, so ein ängstlicher Typ. Und dann, also, mich würde das alles so derartig stressen, dass ich das, man kann das ja auch alles im Fernsehen sich angucken, wie es in Amerika zugeht. Da muss man nicht selber hinfahren.
Es gibt eine letzte Frage in diesem Podcast. Und zwar die Frage, wenn man, in diesem Fall Sie, Hamburg verlassen müssten. Und Sie haben noch 24 Stunden Zeit, in dieser Stadt zu sein. Was würden Sie auf jeden Fall in dieser Stadt treiben?
Womöglich, wenn das Wetter es erlaubte, würde ich mich an meinen Lieblingsplatz setzen, unten am Fischmarkt. Das ist am Anleger Fischmarkt. Das ist mein Lieblingsplatz. Da kann ich ja von hier aus in der 25 Minuten hinkommen und da setze ich mich sehr gerne hin, ohne eine Fähre zu nehmen, sondern ich setze mich einfach auf die Bank und trinke eine Flasche geistreichen Getränk. Bier, Cola, Rum oder Sekt, die ich mir an der Aral-Tankstelle kaufe. Eine Flasche Rotkäppchen-Sekt und dann sitze ich da und finde das jedes Mal wieder erstaunlich, was dieser sozusagen das Öffnen, wenn man auf dem Fischmarkt tritt, und dann den Blick auf den Hafen, auf das Dock. Ich weiß nicht, 9 oder 10 oder 11, Boom und Voss. Und das ist ein sehr, sehr schöner Platz. Und man sitzt hier auf dem Anleger, hat das Gefühl, subjektiv direkt in der Elbe zu sein. Das ist ja, und das ist ein sehr schönes Örtchen. Magic Place.
Heinz Strunk. Der Zauberberg 2 ist bei Rowohlt erschienen. Ich kann dir die Lektüre nur wärmstens empfehlen. Der Mann hat wirklich etwas zu sagen und das ist ihm auch wichtig. Man merkt es auch daran, dass er zum Beispiel in diesem Podcast auch auf das Sie Wert gelegt hat, damit er eben nicht immer automatisch in diese Witzeschublade gesteckt wird. Die Uraufführung vom Sommer in Niendorf findet am 28. März im Schauspielhaus Hamburg statt. Und wer mehr über Heinz Strunk lesen und von ihm sehen will, sollte sich die kommende Ausgabe vom Magazin der Hamburger besorgen. Sie erscheint im Februar. Anatol Kotte hat Strunk für die Ausgabe fotografiert. Neben ihm erwarten dich in dieser Ausgabe noch weitere spannende Köpfe. Philipp Westermeier zum Beispiel, OMR-Gründer und Digital-Marketing-Rockstar in dieser Stadt. Fotografiert hat ihn Jan Nordhoff. Einen Vorgeschmack auf das Porträt im Magazin hörst du in diesem Podcast, und zwar am 15. Januar 2025. Aber bevor wir uns im neuen Jahr wiederhören und mit Philipp über die Menschen und Orte sprechen, die ihn prägten, serviert mein Kollege Boris Rogosch am Ende des Monats noch einmal kulinarischen Hörstoff der Premium-Klasse. Am besten abonnierst du diesen Podcast, wenn noch nicht geschehen. Dann verpasst du wirklich keine Folge. Und wenn er dir gefällt, teile ihn doch bitte mit mindestens einer Freundin oder einem Freund. Und hinterlasse uns bitte auch ein paar Sternchen als Bewertung und ein paar nette Worte obendrauf auf deinem Lieblings-Podcast-Kanal. Das mag banal klingen, aber für uns ist das wirklich total wichtig, weil es diesem Podcast und damit unseren Gästen mehr Sichtbarkeit verleiht. Und ich wette, du stimmst mir zu, wenn ich sage, die haben das wirklich verdient. Und jetzt? Jetzt sage ich Danke an Heinz Strunk fürs Mitmachen. Liebe geht außerdem raus an Stefan Enrichkeit, der die Postproduktion dieser Podcast-Reihe übernimmt, an Laura Matter-Morosch, die das Cover-Artwork verantwortet, und an dich. Danke, dass du uns zuhörst, denn wir wissen, du bist eigentlich die wichtigste Person in diesem Game. Ahoi und frohe Weihnachten. Wir hören uns 2025 wieder. Ich freue mich drauf. Der Hamburger Podcast ist eine Produktion von Sounds & Pots, Studio für kreative Audioformate Hamburg und dem Magazin der Hamburger. Das Magazin erscheint vierteljährlich und ist im Zeitschriftenhandel oder unter www.derhamburger.info erhältlich.
Dies ist eine Produktion von Sounds & Pots Hamburg, Studio für kreative Audioformate.